Vertrauen heißt ja unter anderem auch, sich verlassen zu können. Das haben wir ganz eindrücklich auch in dem Anspiel von der Metra-Party gehört. Im buchstäblichen Sinn betrachtet ergibt sich daraus eine interessante Sichtweise. Ihr habt es unten unterstrichen. Sich verlassen. Man denkt manchmal gar nicht so über das Wortspiel nach. Sich verlassen. Könnte das heissen, sich sozusagen selbst zu verlassen, um dann zu Gott zu kommen? Sich statt auf sich selbst zu verlassen, auf Gott verlassen? Und im Vertrauen auf ihn dann ruhig zu werden? Fehlt es uns nicht darum, gerade oft an echtem Vertrauen, wie es die Bibel nennt? Wie könnte es auch anders sein? In der Vorbereitung auf den Abend hat mich das Wortspiel fasziniert. Es ist auf den Flyer gekommen. Und dann heute hat es mich auf einen Bibeltext hochgelupft, den ich ganz fest in meinem Herzen habe und den ich ganz gerne lesen tue. Ich nehme euch mit ins Buch von Samuel, ins erste, Kapitel 25. Und dort lesen wir den Vers 32 und 33. Ein Bibeltext, der uns da zmitzt in das angeklungene Thema innenimmt. Da sagte David zu Abigail: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israel, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und dann fährt er dort im Vers 33 weiter und sagt: Gepriesen sei auch deine Klugheit. Und gepriesen seist du selbst, dass du mich an diesem Tage gehindert hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Soweit der Bibeltext. Ich tue noch gern beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das ganz Eindrückliche, wo wir bis jetzt an diesem Abend schon einfach so haben dürfen erleben. Ich danke dir, dass wir so auch zum Kern der Gemeinde haben dürfen vorstossen. Ein Kern der Gemeinde, darum, weil du gesagt hast, lasst Kind zu mir kommen. Macht ihnen es nicht schwer, wehret sie ihnen nicht, denn Sennige gehört zum Himmelreich. Und ich danke dir, dass du uns Erwachsenen jetzt einfach hilfst, die Kinder zu unterstützen, nicht nur als Gemeinde, auch als Eltern, als Freunde, Bekannte, aber auch mit unserem Vorbild, wir alle. Und hilf, dass wir gerade Vertrauen nicht nur von den Kindern fordern, sondern dass wir es leben. Und dass wir ganz kindlich werden in unserem Selbstsicherheit verlassen und Gottes Sicherheit suchen. Du gibst uns heute Abend den Weg vor und hilfst uns, dass wir den Rang finden. Amen. Selbstvertrauen oder Gottvertrauen. Eine spannende Vorgeschichte. Abigail hat einen Mann und der heisst Nabal. Der war nicht nur vermögend, sondern steinreich. Oder man könnte es auch umhören. Nicht nur reich, sondern sehr vermögend. Und er hat etwas können. Er war Geschäftsmann mit Einfluss. Zur damaligen Zeit hat das geheissen 3000 Schafe, 1000 Geissen. Und das hat bedeutet Wolle und das hat bedeutet Milch. Und da war die Schafschur, die Scherer sind vorbeigekommen, es ist alles gut gelaufen. Um dem ganzen Reichtum, Wohlhaben, Wohlleben und dem Gelingen Ausdruck zu geben, hat es ein riesen Festessen gegeben. Es Gelage, haben alle ein bisschen zu tief im Becher reingeschaut und so weiter, das nur nebenbei. Der Name hat in der Bibel immer ganz besondere Bewandtnis. Und der Nabal hat nicht gerade so einen super guten Namen gehabt. Ich habe für mich, Entschuldigung, ich sage es jetzt einfach gerade so offen, ich habe gedacht, dass wenn ich so einen Namen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch weiss, viel hinter die Binde gegossen. Aber das war jetzt nicht theologisch gewesen, einfach so meine ersten Gedanken. Sein Name heisst nämlich Tor, Narr. Ich finde das super. Hallo, Narr, Cool, oder? Ein anderer Ausdruck heisst heftige, grobe Klotz. Schön. Also der muss ich eine tolle Frau finden, wenn du den Namen hast, heftige, grobe Klotz. Und es ist einfach verrückt, oder? Und so haben viele ihrer Biografie mit ihrem Namen wirklich nicht so einfach etwas mitschleppen. Er war auch ein Neureicher. Er hat keine Gottesfurcht gehabt, keine Einsicht in ein weises Leben, keine Buße in seinem Leben, das heisst keine Hinwendung zu Gott. Ist als Typ einer, der mit Gott Zero am Hut gehabt. Der Typ selbst ist der Mann. Der David, er war angehender König, war auf der Flucht, ist eine lange Geschichte, ich nehme gerade direkt Abkürzung. Er hat eigentlich das Haus und seine Leute und die Familie und alle die so ein bisschen bewacht. Und als solches hat er Anrecht gehabt, teilzuhaben an dem Fest, teilzuhaben am Reichtum, teilzuhaben an dem, wo der Nabal so einen Haufen hatte. Aber der hat nichts Gescheites gewusst, als auf dem David seine berechtigte Anfrage zu sagen, nein, kommt nicht in die Tüten und dann irgendwie noch ein moralisches Geplänkel hinten durch, so eine Ausrede und so weiter. Also er hat seinen Geiz versteckt, völlig arrogantischer gewesen, Ablehnung, Spott. Nicht einfach gewesen für den David. Eine wirkliche Anfechtung, eine wirkliche Versuchung. Und jetzt das Thema selber oder Gottvertrauen. Da zeichnet sich etwas ab. Erstens eine lebensentscheidende Frage, ob man selbst oder Gott Vertrauen hat. Zu uns heute Abend, nicht zurück ins Alte Testament, nicht zurück irgendwo voraus, sondern heute Abend da innen. Der natürliche Mensch ist auch ein grober Klotz. Der natürliche Mensch ist vor Gott nicht wohlgefällig. Der natürliche Mensch ist nicht einfach überragend, allem Äußeren zum Trotz. Er hat sich aus der Entschuldigung, bin ich ein bisschen verkältet. Aus der Herzensbeziehung oder anders ausgedrückt, dem Thema gerecht, aus der Vertrauensbeziehung zu Gott herausgelöst. Zu seinem Gott hat er sich distanziert und ist mehr oder weniger bewusst, jeder natürliche Mensch von Gott weg, hat sich von ihm verabschiedet. Und da, jetzt gehen wir wieder zurück ins Buch Samuel, ist plötzlich eine Frau auftaucht. Eine Frau mit echtem Zivilcourage. Eben die Abigail. Und die hat das nicht einfach so hingenommen. Es war eine echt brenzlige Situation. Seine Frau, die Abigail, hat klug gehandelt und mit Gott vertrauen. Denn sie hat gewusst, das Leben vom Nabal, das bedeutet Gericht. Der David, wo er so einen Absager kehrt, der kommt zurück, der räumt auf, der holt sich das selber und dann fließt Blut. Gibt eine Katastrophe, da zeichnet sich Rache ab, da zeichnet sich Verlorenheit ab, da zeichnet sich Gericht ab. Im Gegensatz zu ihrem Mann mit dem tödlichen Selbstvertrauen, der einfach sagt, nein. Eigentlich ist es nicht Selbstvertrauen gewesen, es ist eher Selbstüberschätzung sie. Im Gegensatz zu ihm hat sie Vertrauen gehabt auf Gottes Gnade und auf Gottes Gelingen, wo auch die Gerichtssituation, die bevorstehende Katastrophe, wo wie eine dunkle Wolke am Horizont war, kann begegnen, kann begnadigen, das Richtige machen. Im Gegensatz zu ihrem Mann hat sie das nicht einfach verdrängt mit Alkohol, mit Fest, mit anderen Gedanken und einem total in Katastrophen führenden Selbstvertrauen, sondern sie hat Gott vertraut, dass er immer einen Ausweg hat, wenn wir uns an ihn wenden. Sie hat sich gestellt und sie hat sich dafür entschieden, auf ihren inneren Kompass zu hören. Das haben wir schon im Vorspiel gehört, das Gewissen. Das Gewissen, das ist die Stimme, die wir hier haben. Natürlich gibt es ein anerzogenes Gewissen und so weiter. Ich kann nicht auf Detail eingehen, aber wenn du jedes Mal eins auf die Öppen bekommst, wenn du einen Öpfel anlangst, dann hast du immer noch keinen Appetit auf Öpfel, wenn du 80 bist. Vielleicht. Ich meine nicht das anerzogene Gewissen, sondern das, was von Gott her einfach von Recht und nicht Recht in unserem Leben innen ist. Das, was uns verklagt, da, wo wir genau merken, da sind wir ins Sand rausgelandet mit unserem Weg. Sie hat auf den inneren Kompass, dass da etwas nicht stimmt, hat sie reagiert. Das Gewissen ist wie eine Ampel. Wenn die auf Rot ist, können wir schon drüber fahren, aber sie schaltet wegen dem nicht auf Grün. Und das hat die Abigail gewusst. Die Bibel nennt darum die Abigail ganz klar, im Gegensatz zu ihrem Mann, klug. Und da wären wir beim nächsten Punkt. Wer Gott fürchtet und sich auf ihn verlässt, hat auch die rechte Einstellung zu sich selbst. Zu einem Selbstvertrauen, wo man letztlich nicht so Vertrauen haben kann dazu, wo führt das an? Kommen wir zu einem Gottvertrauen, wenn wir das selbst verlässt und uns auf ihn verlässt, wo uns wirkliche Sicherheit gibt. Wir können uns quasi im Vertrauen auf ihn sichern. Und das hat die Abigail gemacht. Wir kommen zum zweiten Punkt heute. Das zweite, nicht eine lebensentscheidende Frage, sondern eine lebensentscheidende Wende. Der Apostel Paulus drückt das, was ich jetzt gesagt habe, ein bisschen präziser, theologischer, schärfer aus. Er sagt über uns Menschen, nicht nur über den Abel, sondern über uns allen, da ist keiner, wo von sich aus, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der wirklich sucht. Alle sind sie abgefallen, alle taugen sie nichts, da ist keiner. Und so weiter. Römer 3, 10 bis 12. Und da inne ist auch das Ansinnen vom David einzuordnen, von dem Enttäuschten, von dem Abgewiesenen, von dem Zurückgewiesenen, von dem Verletzten, von dem über den Tisch gezogenen, von dem Betrogenen, von dem Hintergangenen einzuordnen. Nämlich, wie es für uns Menschen typisch ist, da ist keiner, der von sich selber gut wäre. Zum Schwert zu greifen und die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Aber zu dem Nabal und zack, mit dem Schwert nehmen, was einem gehört. Er hätte sich ja können, menschlich gesehen, im Recht fühlen. Mit anderen Worten, die Sache um Gerechtigkeit selber in die Hand zu nehmen. Und jetzt kommt etwas ganz Faszinierendes. Auf die Torheit vom Nabal, auf den Rachegedanken vom David, hat Gott die Abigail, die Frau vom Nabal, die ihm vertraut hat, gebraucht und hat in die anbahnende, menschliche, sündige, mordende, vergeltende Vorbereitung vom David hinein die Frau über den Weg gestellt. Und es ist eine simpel einfache Predigt, die mich wieder mega aufgestellt hat. Ich habe meinem Gott Danke gesagt, dass er uns nicht einfach ins Verderben hier ausschaltet, sondern immer dann, wenn wir die Sache wieder selber in die Hand nehmen. Immer dann, wenn wir es wieder selber regeln, mischeln, anpacken, organisieren und so weiter. Der Schreiner, dein Macher. He? Da schickt, also er muss es ja dann gleich selber machen. Mit Gott oder nicht, aber ich meine, hat er die Abigail in den Weg gestellt. Und immer wieder schickt er uns Menschen, immer wieder gibt er so Übung, immer wieder gibt er so Kind, immer wieder gibt er so eine Metroparty, immer wieder gibt er so Royal Ranger, immer gibt er Andachten, immer gibt er einen Mann, eine Frau, ein Predigt, ein Wort, um uns daher zu bringen, wo wir absolut eine lebensentscheidende Wende nehmen können vom Verderben weg. Darum heisst jetzt nicht eine Frau mit Vertrauen, mit Zivilcourage, sondern ein Mann mit Vertrauenscourage. Er hat gesagt, wir haben es gelesen miteinander eingangs, gepriesen sei auch deine Klugheit und gepriesen seist du selbst, dass du mich an diesem Tage gehindert hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Das Schöne ist, der David ist auf den Wink Gottes eingegangen. Die Sache von seinem Leben dem Allmächtigen anzuvertrauen und nicht in die eigene Hand zu nehmen. Nicht losgelöst von ihm die Sicherheit zu nehmen. Und er hat wohl geahnt, inspiriert durch die Abigail, wer sich selbst das Recht holt, oder für uns, wer sich selber rechtfertigen will. Vor allem, wer sich selber rechtfertigen will vor einem Anspruch Gottes. Wer sich selber rechtfertigen und sagen, ich bin nicht so schlimm. Also ich habe doch Gott nichts zu leid da. Und alle diese Sprüche. Wer sich selber rechtfertigen will, der ist am Schluss nicht gerechtfertigt, sondern rechtfertig. Und das ist ein Unterschied. Das hat David im Herzen gehabt. Und auch bei ihm wieder der Satz, wie vorher im ersten Punkt, wer Gott fürchtet und sich auf ihn verlässt, hat die rechte Einstellung zu sich selbst. Und das ist das Evangelium. Wir dürfen uns auf Jesus Christus verlassen, wo zwischen Gott und uns Menschen die Brücke geschlossen hat, den Graben geschlossen hat. Das nennt man Vertrauen. Vertrauen, sich selber, den ganzen Bereich vom Leben in die Obhut Gottes geben, in seine Hand zu übergeben. Der David hat sein ganzes Leben, seine Karriere, sein künftiges Königtum und einem Gott gegeben und hat ihm vertraut. Und durch die lebensentscheidende Wende vom David hat er eine ganz andere Vertrauensrichtung bekommen. Vom sich auf sich selber verlassen und dann am Schluss verlassen zu sein, hat er sich gewendet und hat sich auf Gott verlassen. Und wer sich auf Gott verlässt, ist nie verlassen. Auch wir können heute Abend so, das heisst durch Jesus Christus, so eine Entscheidung treffen. Wir können unser Leben und was immer uns bewegt und was immer uns anfechtet, was immer unser Gewissen belastet, was immer uns daran hindern, Gott wohlgefällig zu leben, können wir ihm anvertrauen. Wir können Jesus Christus bitten um die Vergebung von unseren Sünden. Wir können euch bitten um ein neues Leben. Wir können das selbst unsichere Leben können wir in die Sicherheit von Gott legen und ihm übergeben. Durch Jesus Christus bei Gott findet auch wir wie der König David die eigentliche Bestimmung. Im Vertrauen auf ihn dürfen wir ruhen. Das wäre eigentlich Predigt gewesen. Eigentlich heisst nicht ganz. Ich werde jetzt einfach die Bibel noch reden lassen. Ich tue einfach noch Bibelverse einblenden, die uns das in die Nähe bringen. Römer 8, 32 bis 35. Da wird uns das, was Gott für uns da hat, um es uns leicht zu machen, ihm zu vertrauen, geschildert. Er, Gott, hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle geopfert. Wie sollte uns ihm nicht alles, was Gott schenken kann, gehören? Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist ein riesiges Potenzial, wo wir uns nur durch unser Unvertrauen davon entfernen. Wir dürfen uns das schenken lassen. Dann der Vers 33. Wer will die Freunde Gottes anklagen? Gott selbst spricht sie gerecht. Dann der Vers 34. Wer will sie verurteilen? Christus tritt für sie ein. Er starb für sie. Mehr noch, er wurde lebendig. Er thront neben Gott. Und ist mächtig wie er. Und der letzte Vers 35. Wer will uns von seiner Liebe scheiden? Bedrängnis oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Nacktheit? Gefahr oder das Schwert des Henkers. Es lohnt sich, ein falsches Selbstvertrauen, eine falsche Selbstsicherheit anzugeben und sich zu verankern im Vertrauen auf Gott und in seiner Sicherheit, sich in allen Hoch und Tief, wie wir es schon vorher von den Jugendlichen gehört haben, von der Metroparty, auf ihn zu verlassen. Es lohnt sich hundertprozentig. Wer sich auf Gott verlässt, der ist niemals verlassen, denn er ist wertvoll von Gott. Er kann sich bei Gott ehrlich äußern. Keine Show, nichts. Er hat tiefes Verständnis. Er sieht, er weiß und er liebt. Ich kann bei Gott immer wieder neu anfangen. Und das gibt Mut, das gibt Kraft, das ist Glauben. Ich lebe nicht von dem her, wo mir gelingt. Ich lebe nicht von dem her, wo ich keine Fehler mache. Ich lebe nicht von dem her, wo mir an Bestätigung zufließt. Ich lebe von Gott her. Und das ist eine ganz neue Dimension. Selbstvertrauen oder Gottvertrauen ist darum eine Frage, wo wir selber entscheiden dürfen. Und wenn wir dieser Frage, dieser lebensentscheidenden Frage, die richtige lebensentscheidende Wende gegenüberstellen und uns ihm zuwenden, dann ist es so, dass wir auch bei Gott wirklich eine Zukunft haben dürfen. Ein Lebensbericht von einem, der das erlebt hat, ganz persönlich, dürfen wir jetzt hören. Ich darf dich bitten, Stefan.
Soll ich es anders nehmen? Ah, das ist gut. Mein Lehrer, das ist, mit dem habe ich es sehr, sehr gut gehabt. Er hat mir gesagt, los, Stefan, in der 7. und 8. Klasse, wo du bist gekommen, da bist du ein richtiger Löw gewesen. Er hat noch ein schlimmeres Wort gebraucht, aber das sage ich jetzt nicht. Er hat gesagt, du bist ein richtiger Löw gewesen. Aber in der 9. Klasse, leck, habe ich dir Liebe bekommen. Du bist mein Lieblingsschüler. Und das ist so ein bisschen, mit dem steige ich ein, weil das ist nicht einfach nur so hurti passiert. Das Lösen, das haben ganz viele andere auch festgestellt. Das hat in meinem Umfeld haben das viele Leute festgestellt. Ich war relativ gewalttätig. Ich habe gleich mal mit meinen Füßen geredet. Mir hat eigentlich das mehr interessiert, als zu reden mit dem Mau. Ich musste immer wieder an Elternabenden gehen und so weiter, weil ich halt einfach Probleme gemacht habe, überall in der Gemeinde, wo ich eigentlich im Unti hätte sollen sein, in der Schule und so weiter. Ich war allgemein nicht mehr so gern gesehen in den Teenie-Lager, in der Schule und so weiter. Und darum ist die Aussage von diesem Lehrer gar nicht so weit hergeholt. Es hat eben schon etwas gehabt. Meine Eltern, die waren gläubig gewesen. Oder immer noch. Und die haben mich dann alle mitgeschleift am Sonntag, Gottesdienst. Da hatte ich dann die Auswahl zwischen Gottesdienstbesuch oder Kigo. Der Kigo, der hat mich eh nicht interessiert. Also bin ich Gottesdienst, dann bin ich der Folienschieber gewesen. Ich habe nichts verstanden, die Geschichten, es hat mich nicht interessiert. Ich habe von meinem Grossi einen guten Start bekommen, das ist ein Andachtsbüchli. Ich habe das jeweils, wenn meine Mami ins Bett da hat, gerade für 5 Tage durchgemacht. Dann habe ich es nämlich gemacht, weil es hat mich wirklich nicht interessiert. Und so ist eigentlich mein Leben gelaufen. Ich bin einfach so ein Störer für ihn, ein Rebell. Ich wollte selber sagen, was durchgeht in meinem Leben. Bis zu dem Wochenende, wo meine Eltern gesagt haben, und jetzt gehst du in das Teenie-Lager, das besuchst du, das wollen wir. Punkt. Da müssen wir nicht darüber reden, das ist ja so. Und ich musste gehen. Zum Glück war einer von meinen Kollegen, den ich relativ gerne hatte, auch der. Und wir haben uns gesagt, das war bei ihm daheim. Er hat uns sein Zimmer eingeschlossen und dort hat er mir gesagt, du Stufi, weißt du was, du bist ja schon ein bisschen ein Keib. Aber wenn du vielleicht die Bibel mal von hinten anfangen lesen, Das würde dich, glaube ich, sogar auch noch interessieren, weil dort geht es voll um die Schlachten und das Zeug. Das ist abartig spannend. Und dort kommen Drachen und Zeug, das ist ein halber Science-Fiction-Film. Die Offenbarung, ich rede von Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel. Und ja, den habe ich halt gleich auch noch gerne gehabt, den Kollegen. Habe ich gefunden, ja gut, Kollege, für dich kann ich ja das machen. Ich lese mal halt von hinten gegen vorne. Und dann, ja, was soll's, ich kann ja das mal lesen. Ist sicher noch spannend, wenn er es sagt. Und das habe ich gemacht. Nach diesem Wochenende habe ich angefangen, jeden Mittag, als ich bei Hause kam, haben wir zu Mittag gegessen und ich habe dann die Bibel gelesen. Einfach ein Kapitel, schön, brav, wie er mir das gesagt hat. Es ist 3 Tage gegangen, weil in Offenbarung 3, 21 steht folgender Vers. Jesus sagt dort, ich stehe von deiner Herzenstür und ich klopfe an. Ich stehe jetzt noch da, aber irgendwann werde ich weg sein. Und ich glaube es nicht, aber die Bibel hat zu mir geredet. Ich hatte das Gefühl, da redet etwas direkt aus dieser Bibel raus zu mir. Ich habe das hörbar gehört. Der Vers ist plötzlich da gewesen. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das etwa noch 40 Mal durchgelesen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und es war nicht mehr gleich gewesen. Es war wie weg gewesen. Es war jetzt eben wieder Text gewesen. Aber das eine Mal ist bis heute so prägend da gewesen. Jesus sagt, hey, ich klopfe an deine Herzenstür. Ich klopfe. Und jetzt bin ich noch da. Jetzt bin ich noch da. Und in dem Moment, ich habe nicht studieren, ich habe genau gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt will Jesus die Herzenstür auftun und ich will ihn reinlassen. Weil er ist jetzt noch da. Und ich will nicht verpassen, dass er eines Tages fort ist, so wie es in diesem Vers heisst. Weil es hat ja zu mir persönlich geredet, es hat in mein Herz hineingeredet. Und von dem Moment an hat sich eigentlich alles in meinem Leben verändert. Man kann es wirklich so sagen, das hat Macht. Und ich bin ein neuer Mensch gewesen. Es hat Leute gegeben, eben der Lehrer zum Beispiel, der hat gesagt, ja Stefan, ich habe dich richtig gerne bekommen. Wir sind richtig Freunde geworden. Also man kann Freunde sein mit Lehrern. Es geht. Man kann Lehrer wirklich gerne haben. Ich hatte wirklich gerne gehabt. All meine Lehrer, wir hatten wirklich gute Beziehungen gehabt. Auch zu meinen Teenie-Leitern, zu meinem Pastor und so weiter. Alles hat sich verändert. 5 Jahre später, als ich geheiratet habe, hat einer gesagt, Stoffi, das glaube ich nicht, dass du heiratest. Das glaube ich nicht, dass du dich so verändert hast. Das muss ich auch schauen. Ich komme in die Kirche und ich komme schauen, ob das wirklich der Stoffi ist, den ich kenne, oder ob das jemand anderes ist, der da heiratet. Und ich war es dann wirklich gewesen. Und so hat das so seinen Lauf genommen. Und ja, mit Jesus eigentlich ein neues Leben dürfen starten. Ein Leben, das nicht mehr Feust geredet. Das ist dann nie mehr vorkommen. Ich durfte eine Veränderung in meinem Herzen erleben, barmherzig werden. Es ist ein Prozess, es ist nicht einfach zack und gut, ich hatte keine Probleme mehr und so. Aber es hat einen Prozess dürfen anfangen. Der findet bis heute statt. Das ist eine spannende Geschichte. Und ich freue mich noch, dass es weitergehen darf. Und dass ich den Jesus noch mehr in meinem Herz darf wirken und darf aufräumen. Und noch viel mehr mit ihm darf erleben. Genau. Merci vielmals, das war mein kurzes Zeugnis gewesen.
Ganz herzlich.